Pfarrer.
Du als Pfarrer.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Guten Tag, hallo.
Wunderschön. Guten Tag, sitzt du gerade in der Feuerwehr oder was?
Ich habe nur meine signalrote
Feuerwehrjacke an.
Nicht Feuerwehr, das ist so Teddy-Plüsch-Style. Das ist gerade modern, habe ich mir irgendwie sagen lassen. Aber ich habe die Jacke schon vor 4 Jahren gekauft, als noch jeder drüber gelacht hat. Weil die so schön plüschig ist. Hm.
Das muss so ein über 40-jährigen Ding sein, wo das modern ist. Keine Ahnung, Mike.
Oder ein unter 20-jährigen Ding.
Oh, weia, meinst du? Oh Gott, nee, da habe ich natürlich auch überhaupt keine Ahnung davon. Ne? Ich befinde mich irgendwo in diesem luftleeren Raum der Leute um die 30, die nicht so richtig wissen, wohin mit sich.
Ich habe nur gemerkt, dass hier dieser eine meiner Lieblingsjacken gegenüber die dummen Kommentare so langsam in anerkennende Bemerkungen gedriftet sind und scheinbar ist da gerade eine Mode.
Ich sage, die Welt wird schlechter.
Die Welt wird wirklich komplett schlechter. Also das ist selten das, was besser wird. Ne? Also das muss man schon wirklich ehrlich so sagen. Ey, du. Ich will den Leuten nicht vorenthalten, was du heute auf dich genommen hast, um mit mir hier zu reden. Du hast dich aus dem Bett geschält.
Ich war halb zwei zu Hause und musste ganz kurz noch meine Wunden versorgen und kann jetzt quasi hier teilnehmen. Ich weiß auch nicht, warum das jetzt so ein Invaliden-Podcast geworden ist. Mike, bist du heute gesund?
Ich bin topfit, super cool.
Fantastisch, gut. Also die Invalidisierung dieses Podcasts schreitet also nicht voran, nur gefühlt. Zumindest bei mir.
Also jetzt natürlich der geistige Verfall, das ist ja jetzt nicht, aber rein körperlich super. Fühle ich mich gerade toll.
Brillant, Mike, brillant. Nee, also ich bin tatsächlich immer noch Opfer der Erkältung beziehungsweise der sich fortziehenden Infektionen. Ich habe so ein Problem, dass das Zahnfleisch sich so ein, zwei Wochen später dann bei mir über meinen Weisheitszähnen entzündet.
Schön.
Und da kann ich normalerweise was gegen tun, weil man merkt das ja so, okay, irgendwie, ne, es kommt irgendwas, dann nimmt man halt irgendwie Chlorhexamet einmal und dann ist die Sache gegessen. Ich war aber auf Reisen und in Frankreich gibt's das irgendwie nicht. Zumindest konnten sie mir das nicht geben, was Vergleichbares. Und genau, das...
Na, ich wollte gerade sagen, so Erkältungssachen werden ja mit Flugzeugklimaanlagen auch nicht besser, ne?
Genau, dementsprechend in Deutschland war es noch nicht. Und als ich dann in Paris gelandet bin, habe ich dann gemerkt, okay, Mist. So, und deswegen ein paar Tage schleppe ich das jetzt schon mit mir rum und halte jetzt mit starken Geschützen dagegen.
Ja gut, immer drauf, viel hilft, viel... Erste Regel der Düngemittelausbringung in der DDR-LPG. Sättigungskurven sind Verschwörungstheorien.
Genau, bis dann die Scheiße im Grundwasser ist.
Genau. Willkommen im Nitratbrunnen. Da haben wir ja hier in Ostdeutschland viel damit zu tun.
Absolut,
kämpfen,
absolut. So, ja, Mike, womit hast du dich die letzte Woche befasst? Mit Nitrat? Oder was ist so dein Hauptbeschäftigungsfeld gewesen, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben.
Womit habe ich mich die letzte Woche befasst?
Ich hoffe, die Planung.
Song geschrieben für HSB.
Ich hoffe, die Planung unserer 100. Folge, hä?
Ja, habe ich auch ich will es nicht Neuigkeiten nennen, aber ein, zwei Erkenntnisse, die können wir ja dann nachher mal besprechen. Wollen dem Ganzen ja mal nicht vorgreifen, nicht, dass wir hier irgendwelche, wie soll ich sagen, Erwartungen wecken, die man dann vielleicht nicht erfüllt.
Ich greife vor, wir werden es nicht schaffen.
Hey. Also ich hoffe, das ist Zweckpessimismus, mein Freund. Sei mal ein bisschen energetischer der Sache gegenüber. Ja, also ich habe letzte Woche im grauen Thüringen sicherlich nicht so viel Spaß gehabt wie du in Frankreich.
Da hat es komplett geregnet die ganze Zeit, Mike. Durchweg.
Echt? Na gut, ja. Also... War jetzt hier kein totales Sonnenstrahlewetter. Highlight letzte Woche war spät am Sonntag das Regionalliga Ostspiel Chemie Leipzig gegen Carl Zeiss Jena, was ich mir geschafft habe im Stadion anzugucken. Seit ganz langer Zeit mal wieder. Das hat großen Spaß gemacht. grottiger Viertliga-Fußball mit einem völligen Witzelfmeter, der Jena zum Sieg verhilft. Herrlich. Rote Karte, alles dabei.
Nur eine. Das ist ja, ja, das
oder
ist
ein paar Ausschreitungen danach auch noch. Und
ich wollte gerade sagen, das klingt ja für Regionalliga richtig gemäßigt.
Ja, ne, gibt es auch schon schlimmere Spiele, das stimmt. Das stimmt. Aber war großartig, hat mal wieder Spaß gemacht, dann mit Kumpels im Stadion zu sein und so weiter. Das hatte ich lange nicht mehr. Das war mal wieder ein bisschen was für die Seele.
Oh.
Ich denke nicht, dass du im Fußballstadion in Paris warst. Was hast denn du da gemacht? Komm, erzähl mal ein bisschen. Du warst in Paris. Ich war hier in Dunkeldeutschland. Was soll ich von meiner Woche erzählen?
Du bist ständig irgendwo an coolen Orten in dieser Welt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dich das irgendwie interessieren kann, was ich in Paris gemacht habe. Du hast doch bestimmt schon alles in Paris gemacht, oder?
Nee. Also auf jeden Fall nicht, weil ich will da jetzt nicht irgendwelche Klischees reiten, aber so von französischer Arbeitsmoral, also die Hälfte der Sachen, die ich mir angucken wollte, die hatten immer wegen irgendwas geschlossen. Entweder waren es Streiks oder komische Museumsöffnungszeiten oder zu großer Andrang, weil zu wenig Leute gearbeitet haben, die Touristen abfertigen.
Aber es ist wirklich interessant, dass du das sagst, dass ich es nicht sagen muss, weil diese seltsame Haltung zur Arbeit ist wirklich etwas, das denen eigentlich permanent auf die Füße fällt, habe ich das Gefühl. Beispielsweise die Art von der Ordnung von Besucherströmen funktioniert nicht. Hm. Und die Organisation von Ticketing-Systemen und das Ausschildern von Bereichen. Und also ich habe mich im Louvre ganz brutal verlaufen. Es war wirklich schlimm. Ich stand irgendwie 5-mal in dieser Ausstellung der Innenräume von Napoleon III., was mich nur im Vorbeigehen irgendwie interessiert hat, weil ich kein großer Fan von Porzellan bin, sage ich mal, und so von Fayencen und solchen Dingen. Das ist nicht mein Thema. Und ich habe die Venus von Milo gesucht. Ich bin 5-mal irgendwie in der falschen Etage gelandet. Nee, also tatsächlich bin ich nur aus einem Grund in Paris gewesen tatsächlich, und das klingt sehr skurril, Halloween.
Ah, okay.
Weil meine Freundin hatte mitbekommen, dass es im Disneyland Paris wohl eine besondere Halloween-Aktion gäbe. So, also das als, ne, also so vom Gefühl, alles so auf Halloween und Pumpkin Patch und alles möglich so getrimmt, ne? Und das habe ich mir recht cool vorgestellt und sie sich auch. Und deswegen haben wir gesagt, ey, wir fliegen jetzt einfach mal ins Disneyland. So. Also beziehungsweise sie fand das gut und ich dachte mir so, ja komm, machen wir das. War dann leider ein bisschen ernüchternd, weil es war eben nur der Eingangsbereich irgendwie ein bisschen
dekoriert.
Und dann gab es so eine kleine Thanksgiving-Parade, sag ich mal, und ein bisschen Grusel und so dazwischen gemischt, aber so richtig Halloween war da nicht. Da habe ich jetzt quasi 2 Tage im Disneyland verbracht, was ich noch nie erlebt hat tatsächlich. Und muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht gewesen. Vor allen Dingen gab es da eine Show, Mickey the Magician. Mal abgesehen davon, dass Frankreich ja so einen ganz krassen Nationalismus fährt und nichts auf Englisch sein darf, was so Shows angeht. Also ja. es finde ich wirklich erstaunlich in einer Weltstadt, dass du da, also ne, ich kann das verstehen, dass du außerhalb von Paris nicht auf Menschen triffst, die Englisch sprechen können und so. Und dass da vielleicht Sachen nicht auf Englisch sind. Aber dass du bei Main-Attraktionen, Weltattraktionen einfach dir zusammenreimen musst, worum es geht oder was du zu tun hast oder wo du hingehen musst, das ist schon echt erstaunlich. Jedenfalls ganz tolle Show, überragende Arbeit mit Licht und Perspektive. Also da war ich echt überrascht, das in einem Freizeitpark zu sehen, so eine Art kleines Musical vielleicht sogar. Bisschen mit Best of der einiger Disney-Songs, aber auch komödiantisch gemacht. Also es war toll, tolle Fahrgeschäfte, gut umgesetzt. Und dadurch, dass es eigentlich permanent geregnet hat, waren die Schlangen auch verträglich.
Okay.
Das Einzige, was echt eine Katastrophe war, war das Essen. Also das ist unerträglich.
Echt?
Ja, wir sind extra in die...
Im Disneyland oder Frankreich jetzt allgemein?
Frankreich allgemein, aber Disneyland war echt eine ganz andere Ebene von katastrophal. Wir sind echt in die teuersten Restaurants da gegangen, um es irgendwie zu umgehen. Und wenn du dann 40 € für ein Stück Fleisch ausgibst, wo du danach 2 Tage wirklich ungelogen Vergiftungserscheinungen hast. Das ist einfach nicht erträglich. Mhm. So, das, also kann ich wirklich nur von abraten, im Disneyland irgendwas zu essen. Völlig egal, wo, wie, nichts essen. Bringt es selber mit, lass es sein. Nichts essen, wirklich ganz, ganz große Warnung von meiner Seite aus. Ansonsten ist alles ganz cool.
Ja, ich stelle mir nur gerade vor, wie so die Bedienung in so einem französischen Restaurant hinter die Order, die dann in die Küche geht, in Klammern Allemand, dahinter schreibt, damit zu wissen, dass das Deutsche sind und die da ruhig ihr beschissenes Essen rausgeben können. Oder ich müsste nur vorhin so lachen bei deiner Schilderung da im Louvre. Ich stelle mir da nur vor, wie so ein preußischer, nackensteifer Tourist dort steht und da einen Haufen Optimierungspotenzial sieht für Abläufe und Organisationszeug und so. Und ja, Mike, das ist aber das Gefühl, was man in Frankreich permanent hat.
Ohne,
ne?
Scheiß, es war so schlimm. Meine Freundin und ich, wir waren die ganze Zeit nur am Nörgeln über irgendwelche Dinge, die nicht so funktionieren, wie sie funktionieren sollten, wenn man sie einfach nur ordentlich machen würde. Und wir haben uns so schlecht gefühlt, weil so deutsch bei solchen Sachen. Das hat man
komplett im Frack, ne? Obwohl man sich ja wirklich nun selber überhaupt nicht als typische Kartoffel wahrnimmt, ne? Aber da merkt man erstmal, mich regt immer am meisten auf, dass es gar nicht die Tatsache, dass es so ist, sondern dass es den Franzosen scheißegal ist, dass es so ist. Ne, das ist ja irgendwie das Allerschlimmste, ne? Dann kriegst du ein Grinsen.
Komm,
machen wir weiter.
Also wir hatten beispielsweise, ich bin ja, was so Restaurants angeht, das ist mir schon wichtig. Ich meine, ich kann mir jetzt so diese ganze Michelin-Scheiße kann ich mir nicht leisten, will ich mir auch gar nicht leisten. Aber ich gucke dann schon danach, dass man was findet, was verkraftbar ist und was vielleicht nicht ganz so touristisch ist. Und am letzten Abend hatten wir echt einen Kellner, der bei jeder Aussage, die ich getroffen habe, ihm gegenüber irgendwas falsch gemacht hat. Also wirklich jedes Mal, wenn er durch die Tür gegangen ist, hat er was vergessen. Also mal abgesehen davon, dass wir draußen sitzen mussten, obwohl die eine ganze oder eine halbe Etage frei hatten, wo sie so nicht richtig einsehen konnten, ob sie die freigeben können oder nicht, was in Frankreich völlig normal ist. Die haben Reservierungen für Tische, die niemals belegt werden. Und die machen meistens 50% des gesamten Restaurants aus, wo du dich fragst, wie realistisch ist das, dass ihr diese Tische besetzt bekommt? Ja, bums egal. Und bei ihm war das so, das Essen kam, wir hatten keine Getränke, wir hatten kein Besteck und er hat es nicht bemerkt. Er hat es nicht bemerkt. Wir saßen da so, na, passiert
also ich
was?
Denke schon, dass er es bemerkt hat, das wird ihm einfach nur egal gewesen sein.
Nee, als ich ihn dann durch die Scheibe so angeschielt habe, ist ihm das dann so schlagartig aufgefallen und hat sich dann auch entschuldigt und so, aber er hat alles vergessen. So, das war charmant irgendwie, weil er halt irgendwie vermutlich relativ neu in dem Job war, aber es war halt so jedes Mal, wenn er durch die Tür rein und rausgegangen ist, hat er irgendwas vergessen. Aber Mike, kulinarisch, wenn wir gerade beim Kulinarischen sind, da musste gerade ganz stark sein und alle veganen und vegetarischen Menschen hier auch. Ich habe es tatsächlich getan. Ich habe Schnecken und Frösche gegessen.
Okay.
Und ich bin...
Also solange du keine Stopfgänseleber
gegessen hast. Nee, das natürlich nicht. Das natürlich nicht. Aber also ich muss sagen, ich war sehr überrascht. Denn Schnecke, sowohl Schnecke als auch Frosch schmeckt echt gut.
Also, habe ich noch nie probiert. Ich weiß nicht, ob es Frankreich überhaupt schon gab, als ich vegan geworden bin.
Oder Schnecken, ja.
oder war das da noch das Heilige Römische Reich? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall.
Fränkische Reich ist doch.
Das Fränkische Reich, ja. Ich kann mir das vorstellen, weil eine Schnecke an sich ist ja eigentlich ein ziemlicher Muskel, so, ne? Also jetzt so rein von der Fleischigkeit her.
Naja, man denkt sich, weil erstens glibbrig und zweitens immer im Dreck. Also das ist natürlich so ein Punkt. Also du brauchst diesen Schnecken, die haben irgendwie Schneckenfarmen, spezielle kontrollierte Schneckenfarmen. Ich habe Schnecken aus Burgund gegessen und muss sagen, also vergleichbar mit Miesmuscheln von der Konsistenz, die werden ja gekocht, beziehungsweise vielleicht auch Pilzen. So die Konsistenz von Pilz hat's dann. Und
also hätte ich es mir auch vorgestellt, vielleicht so auch so Tintenfischringe ohne Tintenfisch, so ein bisschen.
Nee, nicht.
Oder ist das zu fest?
Nicht so gummiartig tatsächlich. Also wir waren da in so einem ganz kleinen, süßen, einheimischen Lokal, wo auch wirklich nur Locals waren. Und die haben so sehr viele französische Gerichte, nicht für Touristengerichte gehabt. Und da haben wir dann gesagt, ey, wir probieren das jetzt mal so richtig mit Zange und allem drum und dran, das dann so rausarbeiten. Hm. Und war ein positiver Eindruck. Und Froschschenkel genau selbe, ist halt super teuer und ganz wenig dran. Keine Ahnung, das wird vermutlich historisch bedingt Sinn gemacht haben, da Frösche in der Aue zu fangen. Anders kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. So für arme Leute, die sich denken, ach, guck mal, ein Frosch.
Ja, ich müsste auch irgendwie an Schottland denken oder so. Das ist ja auch so ein Landstrich, wo die Leute jetzt nicht wirklich eine Wahl hatten, was sie essen. Ja. Ne? Solange es dich nicht vergiftet hat und ein paar Kalorien hatte irgendwie.
Ja.
Also musst es halt durchziehen.
Ganz klare Reiseempfehlung, esst lieber Schnecken als Fleisch im Disneyland.
Ist klar. Naja, also Franzosen essen, ich muss da immer dran denken, das Ekligste, was ich so gehört habe bis jetzt, das ist immer die François Mitterrand, der große französische Sozialist und Präsident, der hat ja, ich glaube, sein letztes Essen, also als schon feststand, ne, es geht irgendwie aufs Ende zu oder so, da hat er nochmal Freunde zum Essen eingeladen und hat sich da irgendwas, ich weiß nicht, wie der französische Name davon ist, auf jeden Fall saß er da mit seinen Freunden am Tisch und das ist eigentlich mittlerweile verboten, aber das ist so ein Vogel.
Ach ja, scheiße, Vogel, stimmt.
Irgendwas, der an Rotwein ersäuft wird. Und dann mit Innereien komplett gegessen wird. Aber dieser Anblick, das zu essen, ist so eklig, dass du eine Serviette kriegst, die so einmal 1,50 Meter ist und die du komplett über dich drüber deckst, damit man dich nicht beim Essen sieht.
Ja, alleine der Akt, diesen Vogel da zu ertränken, ist halt, also das ist so unfassbar schlimm.
Nee. Ja, klar, aber keine Ahnung, genau, wenn jetzt mit Hummer lebendig kochen oder
ja,
so,
auch,
finde ich auch nichts
anderes. Nee, ist auch schlimm. Genau wie diese Faux Gras-Geschichte.
Ja, klar. Und gerade bei Hummern, ich denke immer, ey, also so ein Vieh, das wird ja auch mal 100 Jahre alt, ne? Irgendwie. Also wahrscheinlich nicht die du kochst, aber das ist den Leuten gar nicht bewusst. Ja. Den meisten wahrscheinlich, wenn sie sowas fressen, ne? Das ist irgendwie. Ach, also ich muss da mal an diese François Mitterrand-Geschichte denken. Irgendwie, auch wenn ich so relativ viel für den halte, für einen französischen Präsidenten. So die Geschichte ist er halt so ein Kind seiner Zeit. Ne? Das ist, haben die sich, glaube ich, nichts Barbarisches dabei gedacht irgendwie.
Ja, also um die Sache vielleicht abzuschließen, also wir haben ziemlich viel in 2 Tagen gesehen, glaube ich, waren sogar im Moulin Rouge, was ich jetzt nicht unbedingt empfehlen kann tatsächlich. Also
nö, also ich kenne das nur, weil da einige Live-Clubs sind. Also wir haben da schon immer mal in der Nähe gespielt irgendwie. Also da sind ja auch so Konzerthallen.
Ja, da direkt daneben, ne, irgendwie.
Ja, ich glaube, ja, da haben wir auch schon gespielt. Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt. Und hast du auch mal hier so richtiges Touri-Zeug, so Grab von Jim Morrison und sowas? Und
also was ich leider nicht...
Sacré-Cœur.
Klar, da hochgeklettert auch, aber nicht reingegangen oder so. Nur mal
so das Umfeld vom Sacré-Cœur ist auch ganz schön Sackgang, ne? Mit den 1000 Händlern da. Und
Das ist schrecklich. Vor allen Dingen verkaufen die alle dieselben Plaste-Eiffeltürme. Ne? Tatsächlich haben wir uns schon die touristischen Sachen erstmal rausgeguckt, weil man muss es halt einfach mal gesehen haben, so Eiffelturm. Man muss jetzt vielleicht nicht hoch, aber man kann ja mal drumherum laufen und mal gucken, wie das so aussieht. Ne, die aktuelle Farbwahl begutachten des Anstrichs. Aber tatsächlich gibt es halt so ein paar andere schöne Dinge, die man sich da echt geben kann. Beispielsweise sind das diese Galerien, die Galerie Vivian oder ich habe das mir nicht alles gespeichert. Es gibt in der Nähe der Oper Garnier gibt es mehrere solche historischen Passagen, wie es auch früher in Berlin gab oder auch noch in Leipzig. Und die sind sehr süß, weil da gibt es auch kleine einheimische Geschäfte drin und Restaurants drin. Kann ich sehr empfehlen, da mal durchzuschlendern. Vor allen Dingen, wenn es halt permanent regnet, musst du dir halt was überlegen, dass du nicht immer draußen bist.
Ja, aber das sind so die Ecken von Paris, da kommt schon ein besonderes Flair auf. Ne? Also dem kann man sich nicht entziehen. Das, oder ging es dir nicht so? Also bei mir ist immer, ich denke immer so, als Paris an Paris so als Drecklochen. Eigentlich habe ich gar nicht so einen Bock drauf, aber dann, wenn ich da irgendwie unterwegs bin, ist es schon...
Echt? Also ich halte halt Paris nach wie vor für ein Dreckloch. Also es ist wirklich, das ist wirklich, als ob du Wien nimmst, aber ganz viel Berlin reinschüttest.
Das ist eine richtig, richtig geile... Eine richtig geile Aussage. Finde ich super. So auf den Punkt gebracht habe ich das noch nicht gehört, aber kann man total, kann ich komplett nachvollziehen.
So, ich meine, ich wusste schon, dass das so ist. Wir haben im 6. Arrondissement übernachtet, in so einem kleinen Boutique-Hotel, alles ganz schick, ganz fein, um sich eben diesem Berlin-Charme so ein bisschen zu entziehen. Aber sobald du da ein bisschen rauskommst, ist es halt vorbei. Und wir sind jetzt, bevor wir zurückgeflogen sind...
Von wo seid ihr denn geflogen? Frankfurt?
Über Frankfurt einmal und über München zurück.
Von Leipzig aus,
genau. Mhm. Ja, ich kann das halt auch nicht aussprechen. Es gibt da so einen Markt. Ich hatte kein Französisch, keine Ahnung. Marsch.
Ich wollte gerade fragen, deine Freundin oder so, ihr habt da jetzt auch nicht auf Französisch kommuniziert. Nee,
also sie hatte Französisch.
Und wenn im Restaurant, habt ihr da auch auf Französisch Hallo gesagt und wir brauchen einen Tisch oder so?
Ja, also diese Eingangsfloskeln so ein bisschen, da habe ich mich auch dezent zurückgehalten, weil mein Schulrussisch funktioniert da natürlich nicht.
Ja, okay, bei den Kellnern vielleicht, aber... Weil gut, also wenn man da jetzt auf Englisch anfängt oder so, ist es klar, dass man die reservierten Tische nicht kriegt, ne?
Ja, das ist klar. Ja. Marche au Pouche de Saint-Ouen, O-U-E-N, keine Ahnung, wie man es ausspricht.
Oh.
Egal. Saint-Ouen.
Okay. Geil, wir ersparen es den Zuhörern einfach.
So eine seltsame Sprache, wirklich.
Nicht, dass die denken, du hast ja live einen Schlaganfall oder so.
Das ist ein Viertel. Wenn man, vielleicht zur Einordnung, wenn man mit der Linie 4 bis zur Endhaltestelle fährt, also Richtung, also an Gare du Nord vorbei, Endhaltestelle, und dann nochmal 10 Minuten weiterläuft, kommt man in ein Viertel, das besteht nur aus antiken und Secondhand, Vintage, wie auch immer, Läden, die quasi entweder in so garagenartigen Strukturen oder in so komischen Markthallen verkauft werden oder ansässig sind. Und das ist super spannend. Also da kriegst du Kleider aus den 20ern und Gemälde und Hoteleingänge komplette. Also das ist der Wahnsinn. Du kannst da den ganzen Tag nur Antiquitäten shoppen oder zumindest begutachten. Allerdings nur Samstag und Sonntag. Also Montag ist nur die Hälfte offen. Samstag, Sonntag ist das bestimmt rammelvoll da. Und ansonsten würde ich in die Ecke überhaupt nicht fahren. Das ist super gruselig da. Also alles außerhalb dieses Rings um Paris drumherum ist, glaube ich, echt super gruselig. Also auch als Mann, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist...
Kenne ich mich nicht genug aus, aber kann ich mir schon vorstellen. Ja, also ich bin da auch schon durch einige Viertel gefahren, nur wo ich dachte... Also wenn du jetzt hier einen Unfall hast, ob da ein Krankenwagen kommt, bin ich mir nicht ganz sicher. Aber das klingt, als ob er schon mit einem Lonely Planet unterwegs wart oder so, wenn du solche...
Mir ist das schon wichtig, so...
Auch mal abgelegene Viertel irgendwie besucht hast.
Was Spannendes zu sehen irgendwie, das ist mir schon wichtig. Was auch, glaube ich, ganz cool sein könnte, da gibt es ein Museum zur, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen kann, zur Zirkuskunst. Also das sieht so ein bisschen aus wie Belle Epoque, Zirkus, Varieté, also so dieses ganze, so Varieté-Welt im Endeffekt. Da gibt es so ein Museum, das konnte man leider auch nicht besuchen, weil man da, glaube ich, auch eine Woche im Vorfeld Tickets reservieren muss. Genauso wie für die Katakomben, das wäre mir auch noch ein Anliegen gewesen.
Da war ich auch noch nie.
Nee, da sind wir auch nicht reingekommen tatsächlich. Aber ansonsten viel gesehen. Gute Zeit gehabt, nur leider durch diese Zahnfleischentzündung ein bisschen auf dem Zahnfleisch gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes.
So richtig. Ja, das so richtig wird von Froschschenkel natürlich nicht besser. Gell?
Aber auch nicht schlechter. Es wurde nicht schlechter, Mike. Dementsprechend, Escargot ging auch.
Escargot, ja, Schnecken. Ja. Ne? Je mange de Escargot.
Der Weißwein hilft da auch. Der war auch sehr gut. Das hat das dann ein bisschen... Die Kochkunst wurde durch Weißwein ersetzt oder entschädigt.
Ja, also gerade im Kulinarischen ist da schon wahnsinnig viel Touristen-Nepp unterwegs in Paris, glaube ich. Also für mich als Veganer ist Frankreich ja sowieso nicht so das Highlight. Ne? Also es gibt da Lebensmittel in wahnsinnig guter Qualität, auch gerade Obst und Gemüse und sowas. Also wenn man sich da selber versorgt, das ist schon in Ordnung. Aber jetzt restaurantmäßig und so, also wenn du da kein Viand, kein Fleisch isst, ist schon schwierig.
Na, ich habe gesehen, es gibt einige so Konzeptrestaurants, die sind aber, glaube ich, hochpreisiger. Also das
ja, ja, also du kannst da, also jetzt, ich sag mal, in Paris ist das, da findest du schon auch vegane Restaurants und so weiter, aber es ist dann schon auch, wie soll man sagen, jetzt nicht wegen des Preises, aber es ist schon auch ordentlich angehippied, ne?
Ja.
Also, ich sag mal, ein richtig französisches, eine französische Bauernmahlzeit mit Ratatouille auf vegan oder so, das würde ich mir mal wünschen, dass du wirklich diese bodenständige französische Küche vegan ausprobieren kannst, ne? Weil da, das ist ja, gibt's ja wahnsinnig leckere Sachen, wo man mal Bock drauf hätte. Aber das ist mir noch nicht so begegnet. Also ich habe da schon vegan gegessen, aber das war dann noch extra so zubereitet. Jetzt normalen Restaurants führt da kein Weg rein. Selbst wenn du dich da mit deinem Schulfranzösisch versuchst, irgendwie verständlich zu machen und da um Nachsicht bittest irgendwie, das ist da natürlich nicht drin. Ne? Da kannst du froh sein, wenn da Koch nicht von hinten kommt und dich enthauptet, weil du da irgendwie sein Rezept anzweifelst. Es ist dann schon sehr emotional. Da bin ich ein paar Mal in Fettnäpfchen getreten und seitdem lasse ich es dann lieber sein. Da sind viele, viele französische Küchenbullen noch nicht so weit. Ist einfach so. Naja, aber ich bin trotz ich Paris nicht so sonderlich mag, würde ich mich schon trotzdem als frankophil bezeichnen. Ich weiß nicht, ist einfach so. Und Paris ist jedes Mal, wenn ich dort bin, besser, als ich es in Erinnerung habe. So vom Gefühl her. Aber
also ich war dieses Jahr jetzt schon zweimal in Budapest.
Mhm.
Ich muss jetzt erstmal nicht nochmal nach Paris. Muss ich sagen. So, also das. Ich mag Budapest schon deutlich mehr als Paris.
Ja, gut, klar. Ich meine, das sind ja die ganzen Städte, die damals über die Jahrhunderte Paris kopiert haben oder so, die sind heute oft das bessere Original. Ne? Aber schön, dass du dich um Napoleon den Dritten gekümmert hast. Weißt du überhaupt, was mit Napoleon dem Zweiten war?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage tatsächlich. Das habe ich mich nämlich auch gefragt und nicht gegoogelt, weil ich mir in dem Moment dachte, nee, Alex, das googelst du mal nicht. Warte mal, ich mach mal ganz kurz, ich muss ganz kurz das Fenster zumachen. Ich habe nämlich vergessen, das Fenster
zuzumachen.
Ich hoffe, das war für die Aufnahme nicht blöd jetzt, weil da draußen gerade nichts unterwegs ist, weil Feiertag, ne?
Ja, ich habe noch gar keine Sirene gehört in unserer Aufnahme.
Richtig. Richtig, deswegen, nur gerade ist eine Straßenbahn vorbeigefahren, deswegen dachte ich mir, okay, jetzt machst du mal zu.
Okay.
Einen Moment.
Alles klar. Ja, Straßenbahn fällt mir ein. Es gibt eine schöne Aufnahme von Wolf Biermann. Ich glaube, in Berlin entstanden oder so in seinem Wohnzimmer. Da konnte er jetzt nicht ein offizielles Amiga-Studio stapfen. Da hört man auch auf der Aufnahme Straßenbahn fahren. Gibt es auf Platte zu kaufen. Ich habe unseren Hörern jetzt nur nebenbei noch was erzählt. Kannst du dir dann im Podcast anhören? War nur zum Thema Straßenbahn auf Aufnahmen.
Ach so, okay.
Also, war nichts Despektierliches, nein, keine Angst.
Ich dachte, du hast jetzt allen von Napoleon dem Zweiten erzählt.
Also, ich kann das nicht erschöpfen, aber Napoleon der Zweite, der hatte, weißt du, was er für einen Titel hatte?
Ich weiß überhaupt gar nichts über Napoleon den Zweiten.
Das war der,
jeder
das war
Fakt,
der,
den du jetzt droppst, ist
das war der
mich.
König von Rom. Ist aber auch, also spielt keine große Rolle, relativ jung gestorben. Ich glaube, da wurde er irgendwie noch zum Kaiser ernannt, aber dann stand oder wieder irgendwie einer der Ludwigs auf der Matte und wurde dann irgendwie weggesägt oder so. War, glaube ich, der Kronprinz, der offizielle von Napoleon Bonaparte, aber viel war da nicht los, hat nur eine unbedeutende Rolle gespielt in der Geschichte. Deshalb weiß auch kaum jemand was über ihn. Also ich weiß nur noch, als relativ jung gestorben.
Ja, der ist nur 21 Jahre geworden.
Ja, ja.
Der letzte der einzige legitime männliche Nachkomme Napoleon Bonaparte. Aha.
Aber das ist immer das Ding, ne? Napoleon und Napoleon den Dritten kennt jeder irgendwie, aber Napoleon der Zweite, da blickst du immer nur in leere Gesichter. Da hat uns auch nochmal ein Kulturgeschichten-Professor draufgestoßen und uns über den erzählt. Ansonsten hätte ich da auch nie was gehört davon.
Aber er starb dann leider an Tuberkulose. Ups.
Hm.
Naja, langweilig. Ey, ich stand schon am Grab von dem.
Von Napoleon dem II.? Wieso liegt er beim ersten?
Ach nee, nee, oder doch was? Nicht. Nee. Nee, der liegt in Schloss Schönbrunn. Aber ich war nicht in Schönbrunn. Ich habe nur die ganzen anderen Särge betrachtet in Wien.
Schönbrunn war ich. Vielleicht war ich da sogar schon mal. Keine Ahnung.
Mhm. Prima.
Wie kommt der nach Schönbrunn?
Der, na, weil der Sohn der Marie-Louise von Österreich. Haben wir das auch gelernt. Napoleon der II. Sehr spannend. Sehr spannend.
Sehr, sehr, sehr spannend.
Schade, dass das nicht der Kunde des Tages ist. Ich möchte dir natürlich auch noch ein bisschen inhaltlichen Raum geben.
Mir inhaltlichen Raum geben, ja. Das ist, jedes Mal quatscht mich am Anfang des Podcasts auf irgendeine Erkältung an. Jetzt fängt es an, in meinem Hals zu krabbeln. Ich hoffe, das ist nicht die nächste.
Scheiße, ey.
Schlimm. Also, da hast du jetzt auch gar keine Videos abgeschossen in der Woche.
Doch, ich habe anderthalb Wochen vorproduziert.
Ich wollte gerade sagen, du kannst dich doch nicht eine Woche totstellen auf YouTube, um Gottes Willen.
Geht tatsächlich nicht, nee. Also ich habe auf meinem Eisberg-Kanal habe ich wieder was veröffentlicht, auf meinem Hauptkanal habe ich 2 Videos rausgehauen die letzten 6 Tage.
Worum ging's da?
Bei dem einen ging's um Narzissmus, also die Kraft. Oh, okay. Also du erinnerst dich bestimmt noch an unseren Podcast vor 2 Monaten oder so, wo es um den...
Wir haben mal über Narzissmus geredet, ja, auf jeden Fall. Und was das... von charakterlich treibendes Element in Biografien sein kann. Ne?
Exakt. Und zufälligerweise habe ich danach mit Dr. Mitya Back gesprochen, der sich mit Narzissmus auseinandersetzt und und auch ein Buch darüber veröffentlicht hat, in dem es eben darum geht, dass diese narzisstischen Persönlichkeitsanteile ja jeder hat in mehr oder weniger ausgeprägtem Maße. Und dass eine Notwendigkeit zur Formung von, ich sag mal, gesellschaftlichem Einfluss ist. Mal neutral gesagt. Okay. So, und das kann natürlich im positiven als auch im negativen Sinne wirken.
Mhm.
Und das bestätigt die Theorie, auf die wir da gekommen sind, dass Aktivisten auch narzisstisch unterwegs sind. Denn junge Menschen sind generell narzisstischer veranlagt als ältere Menschen. Deswegen hast du in den Jugendbewegungen eben oft auch diese aktivistischen Tendenzen oder Bewegungen, weil die eben auf einer erhöhten narzisstischen Grundhaltung heraus sich herausnehmen, diese Forderungen zu stellen gegen den Willen anderer, weil sie ihre eigene Interpretation oder ihre eigene Fasson als wichtiger einordnen als die andere aus dieser narzisstischeren Sichtweise. Und dass das quasi ein Treiber für gesellschaftliche Erneuerung ist, ein grundlegend. Mhm. Also es braucht quasi diese Haltung, um überhaupt Gesellschaft aufzubrechen oder gesellschaftliche Standard und Normen aufzubrechen und da immer wieder so eine neue Bewegung reinzubringen.
Also ist Narzissmus in dem Sinne nichts Konservierendes, sondern immer, ja, jetzt völlig wertungsfrei Revolutionierendes oder Renovierendes, sagen wir mal.
Naja.
Im Sinne von, also ich meine, gut, es kann ja natürlich auch jemand mit einer narzisstischen Agenda für alte Werte eintreten und da eher ein Rollback machen als ein...
Genau, also ich würde das als völlig... wertneutral alles betrachten. Und jetzt ging es quasi jetzt auch eher darum, dass jüngere Menschen eher zu höheren narzisstischen Ausprägungen neigen als dann später.
Also vergeht das dann sozusagen? Das ist nur so eine Phase, wie Erwachsene das
einordnen. Also scheinbar schon. Was natürlich nicht für wirkliche Narzissten spricht oder Leute, die generell eine erhöhte narzisstische Ausprägung haben. Ja, ich habe das auch mal getestet. Der hatte auch einen Test auf seiner Website.
Wie viel narzisstische Anteile hast du?
Ich bin noch im normalen Rahmen.
Du bist doch immer, so wie du dich selber einschätzt, na, vielleicht bist du ja auch noch so viel Psychopath da dran, dass du dich selber manipulierst beim Ausfüllen von so einem Test. Ich denke, du bist ja schlau genug, worauf, dass du merkst, worauf manche ja. Fragen dann schon abzielen.
Also ich sag mal, Tests zur Selbsteinschätzung sind völlig schwachsinnig. Also ne, was die wirkliche Detailgenauigkeit des Ergebnisses angeht. Ne, weil du immer schon so unterschwellig dich beeinflusst. Das ist natürlich nur so eine Art Späßchen, dass man das mal ein bisschen einschätzen kann. Ne? Aber für die wirkliche... Also valide ist das nicht, meines Erachtens.
Ja, also ich nehme irgendwelche Online-Tests oder irgendwelche Online-Quizzes oder Allgemeinbildungstests oder so im Internet, muss man ja ganz ehrlich sagen, mehr als Datenkraken sind das ja eigentlich nicht.
Also damals zur Orientierung für meine Studienentscheidung hatte das Land Baden-Württemberg angeboten. Da gab es einen sehr, sehr intensiven Eignungstest oder so einen Fähigkeitenbemessungstest. Der ging irgendwie 3,5 Stunden, wirklich sehr intensiv. Der war wirklich gut gestaltet. Da kam dann am Ende halt auch raus, welche Berufe für dich so am geeignetsten sind. Und auf Platz 1, Mike, was denkst du, war bei mir?
Bei dir auf Platz 1, Tischler. In die Fußstapfen.
Safe not.
Nee, da du da auf Lehramt studiert hast, denke ich vielleicht Lehrer.
Platz 2 war das.
Ah, okay. Dann Mitarbeiter im Presse-Öffentlichkeitsbereich.
nee, demagogischer.
Demagoge, Politiker.
Pfarrer.
Wurde da auch noch mit zugesagt, welche Religion?
Nee, die haben natürlich keine Fragen religiöser Natur gestellt oder so. Es ging wirklich nur um sprachliche, mathematische, logische... Fertigkeiten.
Du als Pfarrer. Schön. Also, ich glaube, das Studium hätte dir wahrscheinlich sogar stellenweise großen Spaß gemacht, jetzt mal von Altgriechisch und sowas abgesehen. Aber so die tägliche Arbeit im Weinberg des Herrn und auf der Schafweide.
Da gibt's wenigstens Schnecken und Haggis.
Na gut, aber nee, jetzt mal ganz im Ernst, würdest du dich unter irgendwelchen Umständen als Pfarrer sehen?
Ja, wenn ich im Mittelalter gelebt hätte.
Gut, aber da war ja Pfarrer im Prinzip ein politischer Posten, ne? Das ist ja nichts anderes als...
Also ich glaube, es ist auch jetzt noch ein gesellschaftlich-politischer Posten in manchen Regionen.
Da gesellschaftspolitisch, ja, also jetzt im Sinne von einem Multiplikator und so.
Du hast schon Einfluss in manchen Gemeinden, ne? Das war früher natürlich... viel, viel krasser, aber ich denke mal, in wirklich religiösen Ecken spielt das auch in Deutschland noch eine Rolle.
Gut, das ist sicherlich im Eichsfeld was anderes, ja, als in Berlin-Neukölln Pfarrer zu sein. Ja. Ne? Das glaube ich schon. Aber ja, also es gibt ja auch Zeiten, halt, dass Pfarrer total politische Rollen eingenommen haben. Ne? Also wenn man da an die DDR denkt, was weiß ich, an Rainer Eppelmann oder... den Jenaer Pfarrer König oder solche Leute, die haben ja da wirklich auch politisch für Furore gesorgt und haben eine Gegenöffentlichkeit schaffen können irgendwie. Klar, da dient die Kirche immer als Rückzugsraum. Also das kann schon sein, aber in der heutigen Zeit als Pfarrer, als politisches Amt, boah, ich weiß nicht.
Und auf der anderen Seite muss man auch sagen, du hast halt so eine ganz seltsame Mischung aus Sozialarbeiter und Psychologe, so im Daily Business, weil du die Leute ja auf der psychologischen und emotionalen Ebene, aber eben auch irgendwie so auch auf der praktischen Ebene begleitest. So, du musst denen ja auch eine Stütze sein und Hilfe anbieten und auch emotionale Auswege schaffen für die sich dann halt oft eben auf der theologischen Ebene befinden, aber doch auch einen Lebensbezug haben müssen. So, es ist ja nicht so, dass du da nur rumsalbaderst und der Herr und das und dies und das. Ein Freund von mir ist Pfarrer, tatsächlich in Jena studiert, also ich kenne ihn aus Jena. Der ist jetzt in der Nähe von Mainz. Sehen wir uns leider nicht mehr so häufig, aber als er schon sein Pfarramt bekleidet hat, war ich dann auch mal bei ihm und habe mich so sehr, sehr lange, mehrere Nächte sind wir dann theologisch in Diskurse verfallen. Also immer dieses... Ich sage etwas dagegen, er sagt etwas, was das wieder entkräftet und so weiter und so fort. Also wirklich eine sehr intensive Gesprächstherapie, sage ich mal fast. Und am Ende ist die Erkenntnis, das, was da theologisch begründet wird, hat eigentlich oftmals einfach nur einen logischen und manchmal sogar einen naturwissenschaftlichen Hintergrund, nur eben der Versuch, das alles in diese christliche Lehre einzubetten. Also du nährst dich einem Thema oftmals auf dieselbe Weise, nur ist der finale Schluss dann eben noch, und deswegen gibt es Gott. So, also jetzt mal ganz runtergebrochen. Das, vielleicht liegt das nur an ihm und andere sind da anders, aber ich fand das schon sehr interessant, das mal zu erfahren. Also, dass es auch offen philosophisch ist und nicht nur dogmatisch.
Es ist ja beim Christentum so, dass das ja im Prinzip, bei Spielkarten oder Software würde man ja einfach nur von einer Erweiterung reden oder so, ne? Das ist halt ein Erweiterungsset, was aufgesetzt ist auf bereits verhandelte philosophische und religiöse Fragen. Es ist einfach nur eine sehr, sehr erfolgreiche Kopie, ne? Oder eine verschnittene Metastudie ist es im Prinzip, dass das Christentum damals gewesen, hat sich ja aus vielen Bereichen das Beste nach damaligem Dafürhalten zusammengesucht. Also ich habe immer ein Problem damit. Natürlich könnt ihr Pfarrer viele gute Fragen beantworten, aber man kann sich mit einem Pfarrer auch 2 Stunden wirklich tiefgründig nur mit Kalendersprüchen unterhalten, ne? Weil das sind Argumentations- und Antwortlinien und so weiter, die sind natürlich oft auch auswendig gelernt wie Fechtparaden. Und gerade zweifelnde Fragen und so weiter, das ist natürlich des Pfarrers täglich Brot, ne? Und dieses offene, ich weiß es nicht, die Wege des Herrn sind unergründlich und da Gott ist eigentlich nicht lieb, es ist ein Gott, es ist ein Vater und da muss nicht immer lieb sein und man weiß nicht, wozu es gut ist. Und das regt mich schon immer sehr auf. Und wie du richtig sagst, natürlich Sozialarbeiterfunktion, ne, eine Hirtenfunktion, auch viel, viel Gutes, Seelsorgerisches beinhaltet das ja auch. Aber man darf es nie vergessen, dass all dies halt auch aus einer Überwachungsfunktion
kommt. Ja, selbstverständlich. Ja. Genau, ne, klar. Also das ist ein Werkzeug, dessen sich die Herrscher auch sehr gerne eben bedient haben, um die Bevölkerung unter der Knute halten zu können. Also da, dass es da diese Dichotomie ist aus Glaube und Staat, der da über Jahrhunderte den Menschen als Sklaven quasi unterjocht hat. Das ist natürlich völlig klar. Aber auf der anderen Seite ging ja jetzt rein um den Inhalt dieses Berufs in der Jetztzeit. Und das war eine spannende Perspektive, die ich dadurch bekommen habe, dass ich da eben so ein bisschen reinlunzen konnte in die Gedanken meines Pfarrerfreundes.
Und du bist so sehr an anderen Menschen interessiert, dass da wirklich Pfarrer bei dir rauskam, ja?
An anderen Menschen interessiert. Das ist, weiß ich nicht, das ist auch so sehr zwiespältig. Ich verstecke mich schon gerne bei mir in meinem Studio und möchte eigentlich nichts mit Leuten zu tun haben. Aber wenn ich dann in the mood bin...
Das klingt eher nach Mönch.
Ja, genau. aber also tatsächlich ist es so auf Partys geht dir ja auch so, ich bin so der Mensch, der sich dann hinsetzt und mit Leuten die ganze Nacht redet. So, das ist mein Party-Mode im Endeffekt.
Ja, klar. Ja, gut, das ist ja auch das Schöne, ne? Also wenn man von einer Party weggeht und hat nichts gelernt, das ist eigentlich auch schade drum. Ist schon richtig, aber ja, also hättest du jetzt gesagt, Mönch oder irgendwie sowas, das hätte ich viel, viel besser nachvollziehen können. Also jetzt nicht Mönch im Sinne von, du bist im, keine Ahnung, wie Luther im Augustinerkloster irgendwie weggeschlossen, ne? Und arbeitest da an irgendwelchen Sachen rum, sondern jetzt wirklich Mönch im forschenden Sinne, im sich selber und in der Welt verhandelnden Sinne, ne?
Also das
könnte ich schon eher erkennen.
Das könnte ich mir auch jetzt nochmal bezogen auf den historischen Kontext, könnte ich mir das auch durchaus vorstellen, so in dieser mittelalterlichen Gesellschaft, weil du ja wenig andere Bereiche hast, in denen du dich mit Wissen
Das wollte ich gerade sagen. Also ich sehe dich da aber auch eher so als mittelalterlichen Mönch, ne? Dem Wein, Weib und Gesang jetzt nicht ganz unbekannt sind, was man auch mal alle 4 gerade lassen kann. Nicht jetzt hier jesuitenmäßig, die dann wirklich komplett als Gegenstück zur Reformation mit kompletter Disziplin und geistiger Elitehaltung einen Katholizismus durchpeitschen. Also das nicht.
Schon noch
schon lebensnah. Eher so ein lustiger Mönch,
ja,
ne?
Ja, ja.
So von der Weißbierflasche der.
Nee, wäre dann schon Wein. Ne? Also ich bin da eher die Fraktion Wein.
Das glaube ich. Nee, also ich finde gerade dieses Mönch und Klostertum, also auch einer der Lieblingsfilme aller Zeiten von mir, Der Name der Rose, ne? Auch das Buch, totaler Wahnsinn.
Wobei das jetzt also, keinen positiven Eindruck von...
Nein, aber von diesem... dieses mittelalterliche Mönchstum da, ich finde, also das ist ein, es geht eine wahnsinnige Stimmung von diesem Roman und auch selbst von diesem Film aus. Mich hat mich sehr, sehr beeindruckt und immer dieser Gedanke, du musst mir überlegen, ne? Also es ist wirklich das komplette Wissen der abendländischen Welt oder so, ne? Ist zeitweise hat vielleicht in ein, zwei Klosterbibliotheken überlebt. Ne?
Oder auch weil nicht, weil es überschrieben wurde.
Oder
das,
auch
das
nicht.
Ist halt so ein bisschen auch das, die Krux an der Sache. Du hast natürlich das Wissen, das vermittelt oder kopiert wurde, aber du hast natürlich auch die Geschichtsfälschung, die gezielt von diesen Klöstern betrieben wurde, die eben Dinge vernichtet haben, gezielt vernichtet haben, die nicht überleben sollten, weil sie nicht ins Bild gepasst haben. Und das ist etwas, das man natürlich auch auf dem Schirm haben sollte. Ne? Nicht, dass das einfach nur die Inseln des Wissens waren der Zeit. Nee, das waren Kontrollinstanzen, die dafür gesorgt haben, dass das Wissen eben nicht nach außen dringt und dass eben nur das vermittelt wird, was vermittelt werden soll. Also das ist eigentlich, das Kloster an und für sich ist eigentlich auch so ideengeschichtlich eine Katastrophe für die Menschen im...
Ja, natürlich gibt es auch, aber es gibt auch Klosterbibliothekare und Mönche, die sich das sehr verdient gemacht haben, ne? Die eben Sachen nicht vernichtet haben und so weiter. Aber was auch zur Wahrheit gehört, ist natürlich, dass wahrscheinlich in der Geschichte der Menschheit niemand mehr Urkundenfälschung betrieben hat als Mönche im Kloster, ne? Die sich da irgendwelche Latifundien, Ländereien und was weiß ich, irgendwelche Huldbekundungen in Urkunden zugeschanzt haben. Weil sie eben die einzigen waren, die schreiben konnten und irgendwelche seit Jahrhunderten gestorbene Landesherrscher da natürlich nicht mehr opponieren konnten, wenn da irgendwelche Grenzen in Urkunden verschoben wurden. Also es war auch schon ein großer Fälscherverein, ne? Was, glaube ich, dem Allmächtigen nicht so gefallen haben kann, was da teilweise betrieben wurde. Ne? Und ist ja auch eines der Dinge, die unseren Martin Luther auf die Palme gebracht hat, ne? Dieses Selbstverständnis der Kirche da als Gatekeeper seiner Zeit.
Ja, ja, aber gerade so die Insel der Gelehrsamkeit, das ist schon was, das hat mich auch in meiner Jugend so ein bisschen fasziniert, muss ich sagen. Und wie du auch meintest, es gibt ja auch viele literarische, romantisierte Darstellungen davon, die dann einen da auch irgendwie überzeugen. Ich bin auch jedes Mal, wenn ich an der Ostsee bin, in Bad Doberan, und spannenderweise ist das Kloster von Bad Doberan in unserem Geschichtsbuch als Modellkloster dargestellt worden. Mhm. Weil das wohl damals sehr, sehr effizient und sehr gut und reich war. Und man sieht da ja noch so die einzelnen Bestandteile, die da übrig geblieben sind. Und das Doberaner Münster ist auch sehr schön. Mhm. Ja, kleine Ausflugsempfehlung, nicht direkt an der Küste, aber wenige Fahrtminuten von Warnemünde oder so entfernt, Bad Doberaner Münster. Wir wollten sowieso viel mehr Ausflugsempfehlungen in Ostdeutschland geben, Mike.
Da, wenn wir gerade bei dem Thema sind, kann ich immer empfehlen, Kloster Paulinzella in Thüringen, in Südthüringen, eine wunderschöne Klosterruine, also sieht wirklich aus wie ein Caspar David Friedrich Bild. Da kann man auf jeden Fall mal einen Abstecher dahin machen. Ja, habe ich mir gerade gibt es jetzt einen Baukasten von Ankerbausteine. Klosterruine Paulinzella. Ich war beim, wie heißt denn das, Türöffner von der Sendung mit der Maus, diese Aktion. Und da war auch in der Ankerbausteinfabrik, konnte man sich da zugucken, wie die Steine dahergestellt werden. Das ist wirklich total beeindruckend. Also das ist das erste Systemspielzeug, was es gab, ne? Also so bausteinmäßig. Und die Gebrüder Lilienthal haben das entwickelt. Sogar das Rezept dafür. Da ist wirklich nur Sand, Kreide, Leinöl und Farbe drin.
Krass.
Und das wird irgendwie so zusammengepresst. Mhm. Und das hat dann irgendeiner in Rudolstadt abgekauft, den das Rezept, das Patent, und hat dann damit angefangen, Bausteine herzustellen. Und das wird jetzt heute wieder produziert, also wirklich in so historischen Baukästen und so. Es ist mega interessant. Also so ein Stein wiegt auch richtig was.
Die wirken jetzt so auf ein Kind jetzt nicht so attraktiv wie Lego, weil sie nicht so bunt sind, ne? Die sind so pastellfarben.
Ja, aber also ich muss sagen, ich habe ja mehrere Anker-Bausteinkästen zu Hause. Die Kinder spielen schon gern damit, weil diese Haptik, du hast halt wirklich das Gefühl, einen richtigen Stein in der Hand zu haben, ne? Und damit zu bauen, ist jetzt nicht so quietschebunt und detailliert, wie jetzt, wenn du mit Lego baust und so. Das ist schon klar. Aber wie das dort hergestellt wird, ist wirklich der komplette Wahnsinn. Da sitzen wirklich drei Omas, drei Opas an irgendeiner Presse, schieben da so dieses Pulver in ein Loch. Teilweise mit der Handpresse wird es zusammengepresst. Jeder einzelne Stein gepresst. Dann nimmt das die Oma raus, sitzt mit einem Messschieber da, misst den Stein von drei Seiten ab, legt den auf ein Blech zur Seite und nimmt den nächsten Stein. Also es ist sau teuer, aber ich verstehe nicht, warum das nicht noch teurer ist, das Zeug. Das ist unfassbar, wie unproduktiv das da hergestellt wird. Also es hat so richtig was Nostalgisches gehabt. Also dadurch natürlich auch eine hohe Präzision. Ja,
wir müssen Rentner wieder in den Arbeitsmarkt rückführen.
Und ich finde es dort wirklich super. Also da war auch im Hintergrund da, hinten im Lager oder so, da stand auch eine Frau, die hat nur Pappstreifen für die Verpackung geschnitten. Und eine andere hat so diese Kästen zusammengebaut. Die sind ja sehr schön sortiert und so. Das sind ja so richtig kleine Kunstwerke. Also hat mich mega abgeholt dort. War super cool. Und die haben jetzt gerade so einen Sonderbaukasten Kloster Paulinzella. Deshalb kam ich jetzt da drauf.
Und das ist in Rudolstadt?
Das ist in Rudolstadt, ja.
Ach, krass.
Und also nicht das Kloster, die Fabrik.
Und da kann man auch so rein? Oder war das wirklich nur, dass die das mal gefilmt haben?
Ich glaube, da ist sicherlich mal eine Besichtigung möglich, wenn man sich davor anmeldet. Ja, aber jetzt an dem Tag war das extra so von der Sendung mit der Maus als Türöffner mäßig. Und das hat mich schon wahnsinnig beeindruckt, mit was von einer unproduktiven Präzision da vorgegangen wird. Also das ist unfassbar, wie das ja, also jetzt in Zeiten, wo du wahrscheinlich ähnliche Baukästen aus China für ein Viertel von dem Preis mit doppelt so viel Stein kriegst oder so, ist das richtige historische Handarbeit. Fand ich super cool.
Wo wir gerade bei Klosterempfehlungen sind. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast schon mal gemacht habe. Ich mach's jetzt einfach nochmal. Kloster Memleben.
Oh, ganz wichtig, ja.
Ganz, ganz wichtig. Super bedeutende Pfalz vor 1000 Jahren. Also auf jeden Fall sehr, sehr lange her. Otto der Erste und Heinrich der Erste, beide dort verstorben und begraben. Also wirklich Zentrum des Reichs oder zumindest eins der Zentren des Reichs.
Wurde regelmäßig leer gefressen von den kaiserlichen Gesandtschaften und
super bedeutende Gegend damals, mittlerweile völlig egal. Ich kann euch, falls ihr noch niemals dort wart, nur empfehlen, plant man einen Tagestrip dahin. Kloster Memleben anschauen, ist sehr schön. Dann zum Mittelberg wandern, Fundort der Himmelsscheibe besichtigen. Mhm. Ist erstens ein schöner Wanderweg, so ich sag mal 2,5 Stunden dauert das. Da kann man dann auf den Besichtigungsturm hoch, so schöne Aussicht. Und dann kann man noch zur Burgruine Wendelstein fahren. Das ist auch gleich in der Nähe. Da darf man jetzt nicht direkt rein, aber ich werde euch jetzt nicht sagen, man kann das sich angucken. Ist jetzt nicht offiziell offen, aber es steht da rum. Und da wohnen nicht mehr viele Leute in der Gegend. Genau. Und wenn ihr dann noch Zeit habt, könnt ihr weiterfahren nach Wiehe. Und in Wiehe gibt es eine Modelleisenbahnwelt. Also noch bevor es hier dieses Miniaturwunderland in Hamburg gab. Also ich glaube schon zu DDR-Zeiten haben die das aufgebaut in Wiehe. War ich als Kind regelmäßig. Jetzt gut, im Vergleich zu Hamburg ist das natürlich nicht ganz so krass, aber es ist schon für die Ecke und dafür, dass da niemand ist, ist das schon beeindruckend groß. Und Teile dieser Gesamtausstellung hat mein Vater gebaut, tatsächlich. Also so die New York-Kulisse beispielsweise und die ganzen Treppen in den neuen Ausstellungshallen und so. Ja.
Cool.
Neu, das ist auch schon 20 Jahre her. Ja, aber genau.
Also ja, da, apropos Gegend mit nicht vielen Leuten. Jetzt. Und Kloster angucken, auch noch als Tipp, Zittauer Gebirge, Kloster Eubin.
Oh ja, oh, fantastisch, ganz großartig.
Das muss man auch mal gesehen haben.
Das ist quasi das Meteora von Sachsen.
Nee, also auch als Tipp, also wenn wir schon mal Kloster abhaken, dann und natürlich, da wir jetzt gerade zur Zeit des Reformationstages miteinander reden, das Augustinerkloster in Erfurt, in dem unser Martin Luther gelebt, gelitten und gearbeitet hat.
Interessant, dass wir also als ob so innerlich wir über den Reformationstag nachgedacht haben und deswegen heute eine so kirchliche Folge draus entstanden ist. Eigentlich skurril, oder?
Kann sein, ja. Ja. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, ja. Also wir hätten auch eine Halloween-Folge draus machen können, aber das geht mir mittlerweile so ein kleines bisschen auf den Sack. Dieser ganze Halloween-Quatsch. Ja? Also ich finde es so ganz cool. Ne? Meine Söhne freuen sich auch drauf, loszulegen. Und hatten natürlich auch schon coole Halloween-Partys in der Schule und so weiter im Kindergarten. Aber boah, es ist irgendwie so, es ist gerade ein bisschen viel, finde ich.
Krass. Ich wünschte, es wäre viel mehr. Ich finde das toll. Ich finde das einfach toll und würde mir wünschen, dass es in der Gesamtgesellschaft sich irgendwie viel mehr verbreiten würde.
Ich ganz ja, ehrlich. Aber also ich habe irgendwie so dieses Todmorbide eher so im mexikanischen Sinne. Weißt du, irgendwie sowas, was da gefeiert wird, das finde ich cool. So dieses
das ist auch Plastik, positiv, ne?
Plastikkürbis und Gummiluftballon, gruselige wie an Halloween. Ach, das ist mir so ein bisschen...
Dias de los Muertos.
Genau, so da, zum Beispiel, ja. Das... oder die Heiligen, die da verehrt werden mit toten Köpfen und so weiter. Also das, so diese Halloween-Dimension oder irgendwie sowas, das finde ich irgendwie cooler als, ja, wie ich schon sagte, Plastikkürbis. Ja, und also wir kaufen jetzt mal im Aldi für 3,99 einen Kürbis und schnitzen den nach einem Muster von irgendeiner Nachmittagssendung, die du downloaden kannst.
Ist ja immer die Frage, was du draus machst. Ne?
Ja, natürlich, klar. Natürlich, klar, aber haut schon hin. Naja, zum Kundenservice.
Ich bitte drum, weil ich kann auch langsam nicht mehr so richtig sprechen, muss ich sagen. Ist ein bisschen
nee, ja gut, jetzt du kannst ja jetzt, wenn ich was erzähle, interessiert nachfragen, aber das ist ja jetzt erstmal hauptsächlich die nächsten Minuten meine gestalterische Aufgabe.
Genau, ich mache dann einfach nur so,
Also, ich habe mir heute was relativ Ungewöhnliches rausgesucht. Also
zur Abwechslung mal, ne?
Zur Abwechslung. Mir geht's heute um Susanna Marie Rentler. Was schätzt du ungefähr, wann die gelebt hat, wenn du den Namen hörst?
Susanna Marie. Ich würde sagen Anfang des 20. Jahrhunderts. Vielleicht auch noch Ende des 19.
Ja, ich finde es auch relativ ungewöhnlich. Susanna Marie Rentler wurde am 23.12.1717 in Camburg geboren.
In Camburg, okay. Also wir stellen uns jetzt quasi eine parfümierte Perücke vor. Turm hoch, graue Locken und sehr ausfallende Kleider mit Reifröcken drunter.
Ja, also Spitze. In dieser Welt hat sie leider nicht gelebt.
Schade für sie.
Camburg muss, glaube ich, Anfang des 18. Jahrhunderts, ich habe versucht, das rauszufinden, nur mal so kurz irgendwie wie geschaut, das ist ja wahnsinnig schwierig, da diese 1000 zersplitterten Wettiner-Derivate,
was es
da
ja.
in Mitteldeutschland gab. Ich glaube, das müsste Sachsen-Gotha-Altenburg gewesen sein zu der Zeit. Hm. Wie gesagt, Susanna Marie Rentler, einen Tag vor Heiligabend 1717 geboren, hatte eine relativ unbeschwerte Kindheit, war Tochter eines Tuchmachers und von der Mutter ist aktenmäßig überliefert, dass sie eine gute Köchin war. Vielleicht hat sie auch irgendwo in Anstellung gearbeitet oder so weiter. Jedenfalls sind das die Aussagen. Hat eine relativ unbeschwerte Kindheit als Handwerkerkind verlebt. Die wurde mit 13 Jahren verheiratet. Damals sicherlich nicht ungewöhnlich, aber so einfach nur noch mal zur Einordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse mit einem Christian Rentler. Da hat sie auch ihren Namen dann herbekommen.
Darf ich noch mal ganz kurz fragen? Kamburg ist quasi der nächste Ort von den Dornburger Schlössern aus, ne?
Genau, es geht um das Kamburg.
Das,
genau.
Wo du vorbeifährst, wenn du direkt nach Naumburg fährst, von Jena
genau,
aus.
An der Saale, genau.
Herrlich. Das ist ja spannend. Ich bin so oft an der Burg, also an der Kamburg tatsächlich vorbeigefahren und durch den Ort. Mhm. Das finde ich jetzt sehr, sehr spannend. Aber bitte, go on. Ich wollte es nur ganz kurz nochmal für mich verordnen.
Naja, also ne, Susanna Marie, die wurde dann mit 13 Jahren verheiratet mit einem Christian Rentler und das muss ein ganz schönes Schwein gewesen sein.
Ein alter Sack dann auch vermutlich, ne?
Sicherlich älter als sie, klar. Also musste ja nach damaligem Dafürhalten auch für sie sorgen und so weiter. Ist dann eine relative Lücke in ihrem Lebenslauf, weil natürlich nicht so viel überliefert ist. Sie ist ja jetzt auch keine hochstehende Persönlichkeit oder so, die da irgendwie so eine Art Biografie hat oder irgendwie sowas. 1740 hatte der Mann sie dann schon zum dritten Mal verlassen. Hat alles Geld mitgenommen, hat sie da allein gelassen und das ist natürlich zur damaligen Zeit für eine Frau allein gelassen zu werden. Ist ja ein gesellschaftliches Todesurteil damals eigentlich fast gewesen.
Aber immer derselbe oder?
Ja, das war immer noch dieser Christian Rentler. Und der hat sogar versucht, sie zu vergiften.
Was? Was?
Ja.
Der Mann, also ich meine, klar, diese Geschichten von Giftmorden durch Damen an ihren aufgedrängten Männern, das ist ja nicht unbekannt, aber umgedreht?
Na, wie gesagt, ich hat mich, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich erinnere mich an eine Führung, die ich mal hatte in so einer alten Forstamtsanstalt irgendwie. Und da bemerkte da auf dem Friedhof, der zu der Anstalt da gehörte, zu dem Forstamt, bemerkte auch nur ganz suffisant, dass man doch mal bemerken sollte, dass die Ehefrauen alle vor ihren Männern gestorben sind. Dort einige auch an Pilzvergiftung. Oh. Und da haben die örtlichen Förster und Jäger auch bei einigen Ehefrauen wohl mal nachgeholfen.
Ach, du Scheiße. Oh. Ne?
Also, ja, da war sie 23 Jahre alt. War, wie gesagt, dann sitzen gelassen worden. War allein zu Hause und ist dann dort, kann man in Akten nachlesen, im Jahr 1740, als sie allein zu Hause war, von einem Soldaten vergewaltigt worden und schwer misshandelt worden.
Moment, ganz kurz, 1740, war da irgendeine kriegerische Auseinandersetzung? Warum?
Nee, das war nicht im Rahmen der kriegerischen Auseinandersetzung. Also der war vom Beruf Soldat. Ach so. Und also wahrscheinlich eher, das war ja, wenn es in Akten angegeben ist, also ich habe die Daten hier aus einer Akte, erzähle ich nachher noch ein bisschen was dazu, war Soldat eher Berufsbezeichnung. Ne? Also und ist er vergewaltigt worden. Der Soldat hieß Kollmann, also um den Namen des Verbrechers auch mal in den Äther zu pusten, das hat er sich verdient. Er ist dafür nicht bestraft worden, aber Susanna Marie Rentler wurde wegen Ehebruchs und ungebührlichen Verhaltens zu einem Jahr und 3 Monaten Zuchthaus.
Alter, was eine Lebensgeschichte bis jetzt.
Krasse Lebensgeschichte bis jetzt, ja. Und da ist ins Zuchthaus auf die Leuchtenburg gekommen. Ja, die Leuchtenburg damals, also Teil des Amtssitzes Sachsen-Gotha-Altenburg. Und die Leuchtenburg diente von, ich habe es mir aufgeschrieben, von 1724 bis 1871 als Zucht-, Armen- und Irrenhaus. Und da ist sie dort ins Zuchthaus gekommen. Und dort bemerkte sie, dass sie schwanger war. Es ist nicht bekannt, weder ihr noch irgendwie amtlich, was nach der Geburt mit dem Kind geworden ist.
Oh.
Ne? Also Kind einer Zuchthäuslerin sicherlich zur Adoption freigegeben worden oder wenn es irgendwelche Krankheiten gab oder irgendwas, natürlich sicherlich auch nicht behandelt oder früh gestorben. Das weiß man nicht, was aus dem Kind geworden ist. Nach der Verbüßung der Haftstrafe zahlte die Mutter von Susanna Marie 400 Gulden und das ermöglichte ihr für immer auf der Leuchtenburg im Armenhaus zu bleiben.
Hä?
Hm. Also wie gesagt, ne, war, das wurde damals alles in einem Aufwasch behandelt. Zuchthaus, Armenhaus, Irrenhaus waren oft gemeinsame Einrichtungen, die sich natürlich infrastrukturell bestimmte Sachen geteilt haben.
Aber
und in ihren Wohnbereichen getrennt waren.
Kannst du das einschätzen, was da dahinter steckt? Also das klingt ja, als ob die eigene Familie sie loswerden wollte.
Keine Ahnung. Das
bei 400 Gulden klingt jetzt auch nicht wenig, muss ich sagen.
Nein, also das finde ich auch bemerkenswert, dass man da schon einen ordentlichen Geldbetrag zahlen muss, um im Armenhaus zu bleiben. Ne? Aber einfach, um jemanden von der Obdachlosigkeit zu bewahren. Ne? Und eine vorbestrafte Tochter dann wieder zu Hause bei sich wohnen zu haben als zusätzlichen Esser oder ich weiß es nicht, also die Beweggründe sind nicht bekannt. Als sie dort im Armenhaus lebte, hat Susanna Marie im Alter von 42 Jahren wieder einen Soldaten kennengelernt im Dorf Seitenroda, also das ist das Dorf, was direkt neben der Leuchtenburg ist, wahrscheinlich dort, weil sie da im Armenhaus im Zuge ihres Wohnens dort auch gearbeitet hat. Die mussten ja auch Arbeiten verrichten und so weiter. Sie wurde wieder schwanger und das Kind, das starb aber auch schon im Säuglingsalter.
Wird das noch irgendwie, gibt es noch ein Happy End irgendwie oder
das? Lass mich mal weitermachen.
Meine Güte.
Dann im Alter von 44 Jahren, da hat sie nach eigenen Aussagen, also sind einige karge Aussagen von ihr selber überliefert in einer Akte. Im Alter von 44 Jahren hat sie sich das erste Mal verliebt in einen Zuchthäusler von der Leuchtenburg namens Johann. Sie haben einen Antrag gestellt, um heiraten zu dürfen. Ne, also musste man ja damals auch, solche Bürgerrechte gab es noch nicht, also schon gar nicht als Insasse von einem Zuchthaus und Bewohner von einem Armenhaus. Da brauchte man natürlich den amtlichen Segen dazu. Sie wurde wieder schwanger, ist allerdings dann auf der Leuchtenburg eine Treppe runtergefallen und hat wieder das Kind verloren. Die Amtspersonen haben ja unterstellt, sie wäre absichtlich die Treppe runtergestürzt, um das Kind zu töten, und sie wurde wieder eingesperrt.
Alter, also Mike, hast du nach der tragischsten Geschichte gesucht, die du finden konntest, oder was?
Nee, also sie hat dann noch 30 Jahre im Armenhaus gelebt. Alter. Und ist am 12.02.1793 im Alter von 76 Jahren gestorben auf der Leuchtenburg im Armenhaus. Kein Happy End, kein Highlight, gar nichts. Die Geschichte von einer Frau, von der man nie im Leben was hören würde heutzutage oder wissen würde, wenn es nicht diese Kriminalakte wegen dieses Prozesses, wegen dieser beiden Prozesse geben würde. Und ich habe das nur mal rausgesucht, um einem, ja, also ich weiß
andere
nicht, also
es Realität ist komisch, zu zeigen, ja.
Eine andere Realität zu zeigen und auch, finde ich, irgendwie vom Mitgefühl her hat Susanna Maries verdient, dass einfach mal die Leute von ihr gehört haben, dachte ich mir. Und ich finde es auch wahnsinnig interessant, sowas, ne? Weil das ist das, was mich immer als Wissenschaftler interessiert hat, so diese Rechtsgeschichte an der Grenze zur Kulturwissenschaft, die aus solchen Akten hervorgeht, ne? Also wenn ich da den Aktendeckel schon sehe, ich habe mir abfotografiert, da steht Acta contra die mein Kurrent ist ein bisschen eingerostet, das zu lesen. Die Zuchtlingin Susanna, hier steht Sabina, nicht Marie, weiß ich nicht, Rentler, Burtig aus Camburg, welche gefangen und auf die Leuchtenburg gebracht wurde, betreffend, steht auf dem Aktendeckel drauf. Und es ist ein super cooles Projekt, was da auf der Leuchtenburg auch verwirklicht wird. Also da werden halt von Zuchthäuslern und so weiter Akten digitalisiert, die man einsehen kann. Diese Akte von Susanna Marie Rentler ist, glaube ich, auch im Rahmen von einem Museumsrundgang auf der Leuchtenburg irgendwie zumindest erwähnt, oder man kann da was drüber lesen. Und man erfährt da wirklich Geschichten von ganz, ganz normalen Leuten und wie so ein Leben Anfang des 18. bis Ende des 18. Jahrhunderts verlaufen ist, von dem man sonst wahrscheinlich nie irgendwas gehört hätte. Also das ist keine Königin, das ist keine große Wissenschaftlerin, keine Schriftstellerin oder irgendwas, sondern einfach ein kleines Mädchen aus einer Tuchmacherfamilie, die in ihrem Leben wirklich kein Glück gehabt hat.
Mir fällt da nur ein Wort ein, und zwar Agonie.
Ja, das ist so ein...
Auf diese Punkte runtergebrochen klingt das einfach nur nach einem, offensichtlich auch gemessen an ihrem Alter, das sie erreicht hat, nicht enden wollenden, Vorhöllen-Dasein.
Fegefeuer. Ja, also krass, also es ist natürlich, geht aus so einer Akte nicht hervor, wie sie war, ne, wie sie charakterlich war, ob sie auch mal Spaß gehabt hat, gelacht hat oder und so weiter. Und gerade die 30 Jahre, die sie da nach ihrer letzten Inhaftierung noch im Armenhaus gelebt hat, finde ich irgendwie in ihrer unspektakulären Anmutung eine trotzdem krasse Lebensgeschichte.
Also es ist auf jeden Fall spektakulär, Mike, aber eben spektakulär katastrophal verlaufen. Und was man hier auch sieht, ist wiederum, oder woran das erinnert, ist der Punkt, dass man, wenn man solche Geschichten nur auf Basis dieser einzelnen Daten oder Eckpunkte, die man hat, versucht zu rekonstruieren oder zu erzählen, dass man dann immer eine Verzerrung hat, die das so wirken lässt, als wäre das ganze Leben das so. Ich meine, hier natürlich, gut, sie ist einfach den Großteil ihres Lebens gefangen. Da ist es natürlich, oder eben zumindest ansässig im Armenhaus auf der Leuchtenburg, wo ja nichts ist drumherum. Also was willst du machen? Den Berg runter nach Kala laufen, aber ansonsten bist ja. Genau wie man diese Verzerrung hat, wenn man über bekannte Persönlichkeiten spricht. Ja. Eben auch bei diesem nur aus Agonie bestehenden Eckpunkten des Lebens irgendwie.
Ja, natürlich, klar. Es ist, aber das ist auch das Interessante, was dann eben aus solchen Akten hervorgeht. Ne? Das ist natürlich, kann man jetzt Jahrhunderte später irgendwie bewerten, aber das sind so die Milestones eines Lebens, die zumindest in einem Strafprozess irgendwie eine Rolle spielen, oder wenn man irgendwo amtlich geführter Insasse von irgendwas ist. Aber solche Akten heutzutage durchzublättern, ist wirklich super, super interessant und hat mich immer zu der Art von Studien getrieben, die ich so betreibe und betrieben habe. Ne? Also das ist,
vielleicht wärst du ja auch Pfarrer geworden, weil dich Menschen interessiert hätten.
Ja, aber Leute wie Susanna Marie Rentler haben natürlich auch so ein Leben gehabt, weil solche Leute der Kirche auch scheißegal waren. Ne? Mhm. Also natürlich hat jetzt sich die Kirche das Armenhaus betrieben. Klar ist da irgendwie auch ein Pfarrer rumgerannt für die Zuchthäusler und Armenhäusler da oben und so weiter. Aber der war ja in der kirchlichen Hierarchie wahrscheinlich auch noch strafversetzt dahin. Ne? Das war ja jetzt nicht ein Pfarramt, um das man sich geprügelt hat. Erschütternd. Also tut mir leid, jetzt das mit so einer Stimmung hier den Podcast zu beschließen, aber kann jeder noch mal drüber nachdenken, über was für Sachen er sich gerade Gedanken macht.
Nee, aber ich finde das gut. Ich finde das gut, dass der Fokus da auch auf, dass wir den Fokus wegnehmen von nur diese herausragenden Persönlichkeiten. Auch wenn wir uns ja eigentlich auch wiederum auf herausragende Persönlichkeiten konzentrieren, die gar nicht so herausragend sind, dass die Leute sie kennen. Also weil sie diese Aufmerksamkeit nicht bekommen haben, die sie hätten bekommen sollen. Aber auch dieser Perspektivwechsel ist natürlich auch sehr
spannend. Ja, natürlich, klar. Und es ist trotzdem schwierig, aus einem Leben von so jemandem zu erzählen, ne? Weil ja außer der Akte ist natürlich da nichts weiter überliefert. Es gibt total krasse Schicksale, habe ich auch schon mal erzählt. Ich habe auch schon mal eine Prozessakte von einem 12-jährigen Waisenmädchen gehabt, das die Kirche in einem Hexenprozess hat verbrennen lassen, ne? Aber außer dieser Akte ist natürlich aus dem Leben des Mädchens nicht irgendwie mehr überliefert, wo man ihre Persönlichkeit darstellen kann oder so und so weiter.
Und das Wichtige ist ja, dass wir uns bewusst werden, dass die meisten Menschen auf dieser Welt solche Leben geführt haben. Und nur die allerwenigsten, die sind, über die wir uns unterhalten können, weil irgendjemand aus irgendwelchen Gründen bedeutende Aufzeichnungen darüber gemacht hat. Ja, also ja, die absolut, Geschichte der Menschheit wirkt halt so zirkulierend um einzelne herausragende Persönlichkeiten. Aber das ist ja nun eine starke Verzerrung dessen, wie es eigentlich ist.
Absolut, absolut, klar. Und deshalb ist es umso beeindruckender, mal so in die Alltäglichkeit, in den grauen Alltag des 18. Jahrhunderts da abzutauchen. Ne? Und auf der Leuchtenburg haben, ich glaube, zwischen 3.000 und 4.000 solcher Schicksale stattgefunden. Ne? Also Leute, die dort inhaftiert waren oder dort im Irrenhaus waren. Also dort bei dem Irrenhaus fand ich auch noch interessant, da gab es verschiedene Abteilungen in dem Irrenhaus, die wurden in Blödsinnige, Wahnsinnige und Rasende eingeteilt.
Ja.
Kannst du überlegen, in welcher Kategorie du gelandet wärst?
Rasend blödsinnig.
Rasend blödsinnig, ne? Da sehe ich mich auch am ja, wahnsinnig blödsinnig bei mir vielleicht. Ist schon auch interessant, ne? Auch aus, wie soll man sagen, Bürger- und Menschenrechtssicht. Also muss man sich auch mal bewusst machen, welche Fortschritte wir da schon mit Beginn der Aufklärung dann, was ja jetzt auch nicht zeitlich weit entfernt ist von der Zeit, von der wir gerade geredet haben, da schon gemacht haben. Ne?
Nee, also auf jeden Fall vielen Dank für die Geschichte, Mike.
Bitteschön.
Entlassen wir die Zuhörenden
an diesem grauen Regentag mit dieser Biografie.
Aus dieser Perspektive kann es bei euch eigentlich noch besser sein. Seht's positiv.
Gut, tschüss, mach's gut.
Bis zum nächsten Mal, tschüss.
Wahnsinnig blödsinnig, gell?